Vielleicht gibt es ja Fan von Jahreszahlen.
Genau.
Mag sein, aber die wollen wir nicht ins Publikum haben.
Graf mir lieber vorstellen, als von Jahreszahl.
Ich bin im Kalender-Fanclub.
Was ist denn deine Lieblingsjahreszahl?
Der Kalender-Fanclub Abriss.
Das Sofa IMAX. Der Filmpodcast aus dem Wohnzimmer.
Hallo. Willkommen zurück auf dem Sofa. Hat diesmal etwas gedauert, aber es ist immer nicht ganz so einfach, Termine aufeinander einzustimmen. Aber dafür sitzen wir jetzt hier zusammen und auf meiner linken Seite auf dem Sofa sitzt Sascha.
Das bin ich.
Genau, auf der rechten Seite von mir sitzt Carsten.
Hallo.
Und ganz da hinten am Horizont, ich kann das kaum erkennen wegen der Erdkrümmung, sitzt Matthias. Der andere Carsten.
Guten Abend.
Kann man gerade noch so erkennen, aber vielleicht können wir das... Kannst du dich mit Telefon nachher zuschalten, weil das Sofa ist ja einfach zu groß.
Also ich sitze dichter am Mikrofon als du.
Verdammt. Wir haben uns gerade The Life Aquatic, die Tiefseetaucher, angesehen und wollen da gleich ein bisschen drüber sprechen. Gleich zu Anfang mal kurz die Zusammenfassung, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Aber wirklich nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Der Film ist ja dann doch ein bisschen... ausführlicher. Der 52-jährige Meeresforscher Steve Sisu will sich an einem mystischen Hai rächen, der seinen besten Freund und Arbeitspartner Esteban Dupantier getötet hat. Steve ist der Einzige, der den Hai gesehen hat, weshalb vermutet wird, dass er sich die Geschichte ausgedacht hat. Der Meeresforscher plant, eine Dokumentation über den Hai zu drehen. Dafür arbeitet er zusammen mit seinem Team Sisu, seiner entfremdeten Ehefrau, einem Journalisten und einem Mann, der sein Sohn sein könnte. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. In dem Film spielt eine Hauptrolle auch das Schiff, die Belafonte, die in einem riesigen Querschnitt nachgebaut wurde, in dem wir die Innenräume von der Seite sehen können, wie sie sich darin bewegen. Der Querschnitt war 140 Fuß lang und 40 Fuß hoch. Weiß jemand, wie hoch Füße sind? Ich wollte das noch umrechnen.
Ja, so ungefähr 30 bis 33 Zentimeter, glaube ich.
Also durch
drei. Um den Dreh. Müsste man jetzt nachgucken. Aber wir haben ja hier keine Trainings dabei.
Auf jeden Fall haben sie es geschafft, alle Räume in diesem Querschnitt darzustellen, sodass lange Kamerafahrten ohne Schnitte möglich waren, die sehr beeindruckend waren.
Ja, aber teilweise war es in dieser Kulisse gedreht, aber teilweise auch nicht, ne?
Teilweise nicht,
ist mir aufgefallen. Nein. Teilweise war es dann irgendwie in einer echten Schiffskulisse.
Ja, einige Räume wirken wirklich wie aus dem Deck.
Nee, auch unter Deck.
Auch unter Deck.
Da, wo sie irgendwie einmal versammelt saßen. So etwas.
Wenn es von vorne gefilmt wurde meistens, das waren dann richtige Räume, wie das aus, genau.
Das waren nicht nur diese.
Aber die Seitenaufnahmen waren halt immer so.
Und sie haben ja nicht nur die... das Schiff nachgebaut, sondern auch die Unterwasserstation von Operation Hennessy. Da sah man ja, wie sie da stundenlang in dieser Wendetreppe nach unten ging, aber das kam ja erst später.
Also 12 Meter 19 hoch.
Und 42
Meter 67 lang.
Okay. Reicht.
Das ist ein Stück.
Bill Murray wurde in der Zeit tatsächlich ein zertifizierter Taucher und tauchte über 40 Stunden während des Films. Also der scheint Spaß dabei gehabt zu haben.
Waren da so viele Tauchszenen überhaupt?
Hauptsächlich einmal, als sie durch diese merkwürdige Kulisse getaucht sind.
Ja, aber sonst?
Was natürlich auch sofort zu merken ist, ist, dass dieser Film auch Jacques Cousteau gewidmet wurde, der damals mit der Calypso unterwegs war. Und welche Farbe an Mützen trugen die? Die hatten, glaube ich,
rot.
Die hatten auch rote Mützen. Genau wie bei Jacques Cousteau, richtig. Also Cousteau trug immer eine rote Mütze.
Aber nur er, oder?
Ja, eigentlich nur er.
Ich hatte auch noch eine rote Pudelmütze rausgesucht, aber habe ich nicht gefunden.
Verdammt.
Für heute.
Wir haben doch alle einen auf.
Genau.
Ach, jetzt. Stimmt, habe ich vergessen.
Das sieht man doch, wenn man
so. Vor allen Dingen im Film war es ja auch so interessant, dass die Mützen waren zwar alle rot, aber keine Mütze war gleich.
Ja, der also, eine hatte den Trottel oben drauf.
Das war ja auch der Trottel, das war ja Klaus.
Klaus, ja. Steve hatte so einen komischen.
So Papa-Schlumpfmütze.
So ein bisschen der Schlumpf aus. Der eine hatte eher einen Turban als eine Mütze.
War, genau, der andere hatte eine ganz normale, so ein Cappy.
Ja, es waren immer leichte Unterschiede, aber tatsächlich, es waren eine Menge Mützen, aber keine. Alle hatten einen leichten Unterschied.
Ich glaube, das wäre mir nicht aufgefallen.
Nein?
Nein? Doch. Vor allem die Trottelmütze, die war sehr prominent, fand ich.
Und wir bleiben natürlich auch diesmal in der Tradition unseres Podcasts. Das ist der vierte Film, den wir besprechen und der vierte Flop, den wir besprechen. Der Film hat immerhin 50 Millionen Dollar gekostet, aber weltweit nur 34,8 eingespielt. Ist ähnlich wie bei den ersten drei Filmen, die wir besprochen haben.
Ja, aber man muss auch.
Der ist noch weit ab vom Mainstream.
Ja, aber man muss auch sagen, es wird so ein Film auch nicht leicht gemacht. Also in Hamburg habe ich ihn, glaube ich, also ich habe ihn im Programmkino gesehen, im Abaton, so also Studentenviertel sozusagen, mit Untertiteln. Und da guckt nicht jeder, ne?
Das stimmt, ja. Wir haben ihn im UCI
Haben wir den im Kino gesehen?
Ja. Das weiß ich ganz genau, weil wir einen Bekannten von uns mit gehabt haben, der rauskam und uns fragte, ob wir bescheuert sind, ihn in so einen beknackten Film zu schleppen.
Hat er ihn jetzt durchgehalten bis zum Ende?
Das schon, ja.
Da war er wahrscheinlich nicht alleine nach Hause gekonnt. Ne? Das hat aber auch bei Anhalter durch die Galaxis gesagt.
Und das ist richtig, ja. Man lernt nie aus.
Ja, schönen Gruß an dieser Stelle. Denn er wird sich den Podcast anhören müssen.
Du kommst drin vor.
Hey, leider schon am Anfang, danach kann er ausmachen.
Verdammt. Wir werden ihn zum Schluss noch erwähnen.
Ja. In der Mitte.
Genau. Keine Chance.
Und Matthew Gray Gabler, der den Praktikanten Nummer 1 spielt, dem ist etwas passiert, was ich mir sehr zu Herzen nehme, denn er trug normalerweise immer unpassende Socken, also zwei verschiedenfarbige auf jeden Fall, welche die nicht zusammenpassen. Genau wie ich, das tue ich auch immer. Aber als er das einmal nicht gemacht hat, hat er sich gleich den Knöchel verstaucht. Darum komme ich gar nicht erst auf die Idee, mal wieder zwei gleiche Socken zu tragen. Wie man sieht, ist das sehr gefährlich.
Tragisch.
Eigentlich sollte ja Gwyneth Paltrow die Rolle der Jane Winslet Richardson spielen, konnte aber aufgrund von Terminkonflikten nicht. Und außerdem wollte noch jemand die Rolle spielen.
Nicole Kidman.
Genau. Und sie wurde sogar eingestellt.
Aber leider konnte sie nicht, weil sie dann doch komischerweise andere Verpflichtungen hatte und sich dann wieder zurückziehen musste aus dem Ganzen.
Ja, und sogar Julianne Moore bat um die Rolle, aber schließlich ging die Rolle an Kate Blanchett.
Fand ich auch eine gute Wahl eigentlich.
Ja, es passte gut. Außerdem sollte sie ja eine Schwangere spielen und da sie sowieso schwanger war, brauchte man sie gar nicht groß auszustattieren. Am Anfang musste man so ein bisschen nachhelfen, aber im Laufe der Drehzeit wurde das überflüssig. Als Belafonte diente ein 50 Jahre alter Minensucher, den sie in Südafrika gekauft haben. Und das war ähnlich wie damals das Boot von Jacques Cousteau, der Calypso. Das war auch ein altes Minensuchboot, was sie als Forschungsschiff umgebaut haben.
Ja, ein Profil sah auch ziemlich ähnlich aus, muss man sagen. Also.
Das stimmt. Und sie haben Filmmaterial von damals benutzt, dass die Aufnahmen der Dokumentation, die sie gedreht haben, tatsächlich so aussahen wie alte
Cousteau-Aufnahmen.
Cousteau-Aufnahmen, genau.
Ja, sie sahen auch sehr bunt aus, finde ich hier, ne?
Ja,
die Farben sind so extrem bei diesem Filmmaterial gewesen, so dass es aussah wie früher. Das war so ein bisschen verwaschen. Auch.
Ja, genau.
Bill Murray wollte die Besatzung auch ein bisschen unterhalten und sie in den Pausen mit Musik unterhalten und brachte den Leuten ein Ständchen. Aber da er nicht für seine musikalischen Fähigkeiten bekannt war, kaufte Owen Wilson einen Kickertisch, um alle zu unterhalten. Ich weiß nicht wie. Muss ja auch deprimierend sein. Ach ja, was sagt ihr von der Raumanzug im Club der Abenteurer, der hinten in der Ecke stand? Der war aus dem Film Mission to Mars.
Nicht den?
Doch, das ist wieder mit Gary Sinise.
Genau.
Ja.
Stimmt. Mit dem Mars. Der andere Mars-Film, ja, genau.
Ich habe neulich den anderen Film gesehen, den Val Kilmer.
Mit Val Kilmer, ja.
Ah, der ist ganz schlecht gealtert.
Hm. Ja, die bringe ich durcheinander.
Ja, sieht man, das ist doch sehr die Computereffekte. Ja. Ja, stimmt.
So, der Film, wann ist der Film erschienen?
In Englisch, achso, Englisch. 2005. Ja, okay, in USA ist er 2004 erschienen, aber hier 2005. Februar war es, glaube ich, irgendwann.
Ja, damals hat es, obwohl damals hat es, zu der Zeit hat es eigentlich auch nicht mehr so lange gedauert. Wahrscheinlich ist er da Ende des Jahres rausgekommen, weil
ja.
2004 kamen die Filme ja eigentlich schon sehr zeitnah raus. So, geht weiter. Wer ist denn verantwortlich für den Film?
Ja, Regie führte Wes Anderson.
Drehbuch hat er auch geschrieben und nur Baumbach.
Ja, das war der, der...
Der im Hintergrund stand, ne?
Genau, bei der einen Szene, der den Audienkommentar mit ihm eingesprochen hat.
Ich glaube, ich kannte vor einen Wes Anderson-Film, und zwar Royal Tenenbaums, glaube ich. Aber ich glaube, erst durch diesen Film bin ich dann so richtig aufmerksam geworden.
Ja, gemähnlich.
Ich habe mir auch die anderen angeguckt, weil die späteren...
Ja, ja.
Die ja alle irgendwie eine ähnliche Handschrift haben. Also man erkennt sie immer wieder. Vor allem erkennt man sie ja wieder an den Schauspielern.
Auch, ja.
Ja.
Doch, doch, stimmt.
Ich verwechsel immer mit Paul W.
Paul W. S. Anderson. Ist das nicht der mit Resident Evil?
Ja, eben.
Naja.
Okay, die haben jetzt irgendwie nichts gemeint.
Nee, das sind ganz andere.
Was sind so die Stammschauspieler von denen?
Ja, Bill Murray auf jeden Fall.
Owen Wilson, glaube ich.
Owen Wilson auch.
Jennifer Houston.
Jennifer Houston.
Defoe.
Ja.
Goldblum.
Jeff Goldblum.
Ach, hier, Michael Gambon. Sehe ich da. Stimmt. Das ist mir gar nicht. Ich habe immer gedacht, der kommt mir bekannt vor.
Ja, Dumbledore.
Ja, ja.
Der zweite Dumbledore.
Das ist ja schon ein Haufen, die sie da immer
mit. Aber der, ja, weiß ich gar nicht, spielt ja bei den anderen mit. Gene Hackman spielt ja noch in Royal Tenenbaums mit. Aber ich glaube auch nur da.
Aber wir sind ja jetzt bei diesem Film. Also hier spielt die Hauptrolle Bill Murray und Owen Wilson hauptsächlich, der Ned Plimpton spielt. Was auch ein toller Nachname ist.
Findest du.
Und wie wir ja schon rausgefunden haben, Kate Blanchett hat die Hauptrolle von Jane Winslet Richardson bekommen. Angelica Houston spielt die Frau von Steve Zissou, Eleanor Zissou. William Defoe spielt Klaus Daimler. Ein typischer
deutscher Name. Wollen Sie dann, warum heißt er denn nicht Fritz?
Genau.
Die typisch deutschen Namen.
Oder Mercedes Daimler.
Ja.
Jeff Goldblum ist auch dabei und spielt Alistair Hennessy. Und das war eigentlich schon die, ist eigentlich schon der Hauptcast. Bill Murray wurde von Arne Elsholz synchronisiert. Kennt jemand Philipp Moog?
Ja, natürlich. Obi-Wan Kenobi.
Ah. Ach ja, stimmt. Das wollte ich vorhin noch sagen. Der hört sich an wie Obi-Wan.
Ja, ja, stimmt.
Owen Wilson.
Ja.
Angelica Houston, Marianne Groß.
Marianne Groß auch bekannt.
Ja.
Jan Tenner. Ja. Der die Ehefrau von Lutz Riedel, der Jan Tenner gesprochen hat. Oder?
Ja.
Ja.
Ich habe noch mal ein Interview mit den beiden gesehen.
Ist Martin Umbach ein Spiel? Ich weiß es gar nicht. Spricht da immer Jeff Goldblum?
Nee,
Jeff Goldblum. Genau, war Elsholz.
Ja. Jurassic Park zum Beispiel.
Ja, ja.
Jetzt wollen wir den Film einmal grob durchsprechen.
Ja.
Jedes Detail ist bei dem Film schwierig, da sehr viele...
Aber wichtig manchmal.
Das stimmt, ja. Wenn
man sich daran erinnern kann.
Du meinst allein schon auf der Bühne bei diesem Fest oder bei dieser Veranstaltung, wo Steve seinen ersten Teil des Films vorstellt, wo dann auch die Sachen auf die Bühne gebracht werden von so einem Hausmeister im Blaumann.
Ja.
Sehr, sehr passend zu dieser Veranstaltung.
Was hat er noch gebracht? Erstmal hat er hinterher dann so eine riesen Wasserkaraffe gebracht, die sowieso keiner benutzt.
Erst hat er das Mikro
weggegeben. Erst das Mikro, genau.
Stimmt, ja.
Als sie da gestanden haben, genau.
Aber vorher, während des Vorspanns, wird noch der vorherige Film von Steve Zissou gezeigt, wie sein damaliger Freund Esteban vom Jaguarhai gefressen wird. Ist er tot?
Ah, er wurde gefressen.
In einem Stück?
In einem Stück. Er wurde zerkaut.
Esteban wurde gebissen?
Gefressen!
Ist er tot?
Esteban wurde gefressen!
In einem Stück verschluckt?
Nein! Zerkaut! Check den Radarschirm!
Er hat eine Wasserstoffpsychose. Die verrückten Augen.
Ganz geschluckt. Ja.
Aber außer Steve hat niemand diesen Hai sehen können. Darum halten die meisten seine Geschichte für ausgedacht und keiner weiß so genau, was mit diesem Esteban eigentlich wirklich passiert ist. Und der Sisu versteht gar nicht, dass man ihm nicht glaubt.
Er hatte ja auch die irren Augen, ne?
Er hatte die irren Augen, ja, solche kleine Kreise.
Spiralen,
nicht? Spiralen.
Spiralenkontaktlinsen, genau. Das sah sehr interessant aus.
Ja, und sein Film wird nicht so gut aufgenommen.
Ja, vor allen Dingen auch seine... bei dem Interview nach dem Motto, was er denn machen möchte, wenn er jetzt den zweiten Teil dreht und den Hai findet, dann wird er ihn umbringen.
Den Hai, ja.
Den Hai, genau.
Und sich rächen für seinen Freund.
Also es ist ein richtiger Forschungsauftrag.
Ja, das ist doch mal eine Motivation. Und er trifft auch schon den Hennessy das erste Mal. Was haben die da eigentlich noch geredet? Schon wieder so lange her. Der Hennessy ist ja, glaube ich, eher sein...
Konkurrent, kann man sagen.
Konkurrent,
ne?
Ja. Genau. Der bloß etwas besser ausgestattet ist.
Er hat ja seine Nemesis, glaube ich, genannt.
Er hat ja ein bisschen mehr Geld und auch ein wesentlich größeres Forschungsschiff, was mit den modernsten Geräten ausgerüstet ist.
Außerdem war vorher mit Steves Frau verheiratet.
Stimmt, das auch, ja. Was ihn nicht unbedingt zu seinem besten Freund macht. Und nachdem sie dann die Premiere seines Films verlassen haben und nach draußen gehen, kriegt der Steve ein Geschenk von einem kleinen Jungen. Eine Plastiktüte mit einem Fisch drin.
Seepferdchen, würde ich eher sagen.
Seepferdchen ist kein Fisch, ne? Ja. Aber in diesem Film kann man sowieso das nicht so genau sehen, da auch der Regisseur schon sagte, dass sie keine wirklichen Tiere benutzt haben, sondern sich die meisten ausgedacht haben, damit man nichts falsch machen kann. Denn bei diesen ausgedachten Tieren kann man sich ja alles zurechtlegen, so wie man möchte, und niemand kann einem sagen, das stimmt aber alles gar nicht.
Ja, aber sind da schon an vorhandene Tiere angelehnt.
So ein bisschen orientiert, ja.
Eindeutig
es sieht schon nach Seepferdchen aus.
Seepferdchen sind immer noch Fische.
Sind Fische, okay.
Verzeihung. Sie gehören zu Knochenfischen.
Knochenfisch, alles klar. Dankeschön. Und
wenn ihr eigentlich hier in meinem Hintergrund hört, ist Saschas
Kind.
Kind, ja.
Genau.
Entschuldigung.
Alles gut.
Die uns ab und zu mal mit wichtigen Informationen aushilft.
Ein Google-Profi halt.
Hm. Okay, Google. Klingt. Was hat er noch geschrieben? Was war das?
Webseite wird geöffnet. Ich habe eigentlich nur abbrechen gesagt.
Okay. Ich breche dich ab. Wenn hier einer abbricht, bin ich das.
Genau.
Aber alle Tiere sind hier halt per Stop-Motion animiert.
Ja, ziemlich gut. Ja.
Ich. Und ja. Von Henry Selick. Und kennt ihn aus Nightmare Before Christmas.
Genau.
Und es sollte auch alles nicht wirklich echt aussehen. Aber es sieht trotzdem toll aus. Alleine schon das Seepferdchenartige Tier in der Tüte. Und ein Mensch in der Menge fragt ihn, wer denn auf seiner nächsten Forschungsreise wohl sterben wird. Und dann rastet der Sisu ein bisschen auf und kloppt sich mit dem. Und das hat zur Folge, dass er ein kleines Loch in der Tüte hat mit seinem Seepferdchen.
Ja, aber dann füllt er das Seepferdchen in seinen Sektglas um.
Genau.
Und trägt es davon.
Und wenn er das gefragt hat, wollte ihn auch irgendwie so ein bisschen provozieren.
Das war provokant. Ja,
er ein Foto gemacht hat.
Genau, er hat ja gesagt, nach dem Motto, wen er denn vorhat, in seinem nächsten Film umzubringen, hat er richtig so gefragt. Dann hat er das Foto gemacht. Genau, das war schon. Ja.
Was ist mit der Schimmer für Ihren Freund Esteban?
Wie war das?
Wen werden Sie im zweiten Teil umbringen?
Und auch hier haben sie alle, obwohl sie Anzüge tragen, hat die Schiffsbesatzung zu den Anzügen immer die roten Mützen auf.
Bestimmt haben sie auch alle ihre Badehosen an.
Wahrscheinlich, ja.
Weil das ist ja das, was jeder erstmal bekommt. Eine Badehose und eine rote Mütze.
Und eine Waffe.
Nicht, wenn du Praktikant bist. Dann musst du die Waffe mit den anderen teilen.
Zwei Praktikanten, eine Glock, eine Waffe.
Genau.
Kennt ihr den deutschsprachigen Meeresforscher Hans Hass?
Ja, natürlich.
Hatte der auch immer Waffen dabei?
Weiß ich nicht, aber das war so, ich habe ihn in Erinnerung als die deutsche Version von Jacques
Cousteau. Ja, genau. Das war er auch.
Ja, wir hatten noch so ein Buch.
Ja, so ein Klebealbum.
Ja.
Von Esso, glaube ich.
Ja, kann sein. Das ist ganz dunkel. Das lief wahrscheinlich im ersten, ne?
Ich weiß gar nicht, doch, da gab es auch jede Menge Filme.
Ja, klar.
Das war aber schon
auch so ein
Film da. Ja, aber gesehen habe ich davon früher, glaube ich, eher wenig. Mhm. Bis auf dieses Foto.
Wir kannten ihn vor Jacques Cousteau.
Ja.
Und wir waren aber mal im Urlaub im Jacques Cousteau Museum.
Echt? Wow.
Ja. In Monaco. Okay. Ist er da ausgestellt? um den Film zu feiern, gehen jetzt alle auf, auch wenn er nicht sehr erfolgreich war, gehen alle aufs Schiff zurück und dort trifft Steve, von Klaus genannt natürlich immer Steve, jemanden, der möglicherweise sein Sohn ist. Das muss er erstmal verdauen und geht erstmal eine rauchen. Kommt dann zurück und akzeptiert das so weit wie möglich. Und danach kommt schon die erste interessante Szene, wo sie den Querschnitt des Schiffs zeigen und einem die Räume vorgestellt werden. Was gab es da noch alles für Räume?
Also dieses türkische Bad ist auf alle Fälle ganz wichtig vor dem Bug.
Wichtig, vor allen Dingen.
Das direkt vor dem Labor ist.
Ich erzähle jetzt mal was über mein Schiff. Die Sauna wurde von einem Ingenieur des chinesischen Raumfahrtprogramms entworfen und zu unserem Personal gehört auch eine schwedische Masseurin. Das ist die Küche, deren technische Ausrüstung wahrscheinlich mit zur modernsten hier an Bord zählt. Wir entwickeln unsere Muster selbst und stellen am Schneidetisch schon während der Dreharbeiten den Rohschnitt her.
Ich finde sie nicht.
Bitte noch eine.
Zwei Albino-Kundschafter begleiten das Schiff. Sie sollen angeblich äußerst intelligent sein, sind mir aber den Beweis noch schuldig. Hier ist der Maschinenraum. Die Rollenlagergehäuse sehen zwar traurig aus, aber dafür haben wir dieses Jahr kein Geld.
Vor allen Dingen sind die Räume alle miteinander verbunden und nicht durch Flure. Das heißt, wenn man in das Labor wollte und aus einem anderen Raum kam, dann geht man durch das türkische Bad, um da hinzukommen.
Ja, aber klar, aber nur in dieser Schnitt. Ja, genau. Weil das Flur ist halt mit weggeschnitten.
Ja, genau.
Das ist Aufnahmeschnitt des Schiffs aufhört.
Der wäre ja dann dahinter und den könnte man nicht sehen. Also muss gehen die Leute in diesen Aufnahmen, in diesen ungeschnittenen Aufnahmen.
Das ist halt wie so ein Bild, was man früher gemalt hat, so als Querschnitt von irgendwas.
Ja, genau.
Reisebusse.
Ja. Ah, das ist klasse. Also.
Ja.
Es macht Spaß, wenn man da die Protagonisten verfolgt, die dann durch die ganzen einzelnen Räume durchgehen. Ist schon witzig.
Gezeigt wird uns da auch der Maschinenraum, der Raum, in dem die Filme schon geschnitten wurden.
Aber genau, das ist mir auch gefallen. Hier sieht man sozusagen in diesem, ja, es ist ja praktisch wie so eine Miniaturkulisse, aber halt so groß in 1:1,
dass das ja.
Richtige Schauspielerin agiert.
Genau.
Also keine Miniaturkulisse, das ist ja schon die Originalgröße.
Ja, ja. Aber trotzdem halt eine offensichtlich Kulisse. Und man sieht auch hier den Maschinenraum und da sieht man auch die Maschinen, aber nachher, wenn es im Maschinenraum spielt, sieht man eine echte Schiffsmaschine.
Ja.
Die hat zwar die gleiche Farbe, aber es ist nicht mehr so aus Pappe wie hier.
Stimmt, das ist richtig, ja.
Und hier sieht man immer noch die Sperrholz-Zwischenwände. Und man sieht auch den Raum, wo die Musik, den Schnittraum, wo die Musik hergestellt wird, die ja in diesem Film zum größten Teil von David Bowie ist, aber übersetzt ins Portugiesische. Was immer ein Typ singt, der immer irgendwo auf dem Schiff sitzt und ein Lied von David Bowie singt.
Mit seiner Gitarre. Oh, 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 querer me mudar. Para uma life on
Mars. Das ist auch so eine einzige Funktion.
Ja, oder? Nur singen, ja, eigentlich schon.
Er macht dann noch was anderes.
Ja, nachher, als sie den anderen Wissenschaftler befreien von der Insel und den Versicherungsfuzzi, da ist er auch mit bei. Aber macht nicht nur Musik, hat aber die Gitarre durchaus dabei.
In der nächsten Szene sind sie im Forscherclub. Was mir jetzt erst auffällt, gibt es einen Forscherclub? Das ist ja auch interessant.
Das stimmt. Wie geht man das Forscher?
Also. Ja, genau, klingt so.
Wo im Hintergrund der Raumanzug aus Mission to Mars spielt.
Und wo sich das Maul zerreißen wird. Das
kommt ja eher so für wie so ein englischer Herrenclub. Wo sich
ja, so ein bisschen, ne?
So Ledersessel, Zigarren rauchen.
Genau.
Und eine Wette abschließen.
Ja, ja, richtig, in 80 Tagen um die Welt, genau.
Und dann nimmt sein Sohn jetzt erstmal mit auf die Insel, wo sie ihren Stützpunkt haben und fliegen.
Ja, sein Sohn passt ihm irgendwie gerade in den Kram, ne? Weil er so als auch seinen Film bereichert.
Ja, genau.
Er denkt ja eigentlich immer nur an den Film.
Ja.
Na, das fragt man nach, ob man das auch irgendwie filmen kann oder ob das Licht gut ist.
Stimmt, ja. Das ist ja, um den Film interessanter zu machen. Ne?
Private genau. Sachen.
Ja, ja.
Das bringt noch eine zusätzliche Spannungsebene rein in den Film, in dem er einen verloren geglaubten Sohn oder einen Sohn, von dem man nichts wusste, mit hineinbringt. obwohl er sich noch nicht ganz sicher ist, ob es sein Sohn ist oder nicht. Es ist nur der Sohn von einer damaligen Freundin von ihm, die jetzt gerade gestorben ist. Jetzt sind sie auf der Insel und nachts werden sie rausgerufen zu einem Phänomen, was am Strand stattfindet. Und dort liegen überall kleine leuchtende Kuppeln. Es sind kleine leuchtende Plastikkuppeln, aber es sollen Leuchtquallen sein.
Und was ist es später in Wirklichkeit?
Das sind so kleine...
Nochmal?
Ach ja, sie hatte irgendeinen anderen Namen dafür.
Ich habe noch nie zuvor eine so große Anzahl Leuchtquallen auf einem Haufen gesehen.
Das sind gewöhnliche Vietcongaleeren.
Oh, scheiße, sie hat recht. Sollten wir nachsynchronisieren. Wer hat sie denn angeschwemmt? Sie sehen schwanger aus.
Ich bin schwanger. Und ich verkneife mir lieber die Frage, was Sie da in Ihrer Pyjama-Uniform treiben.
Was aber total uninteressant ist.
Das stimmt.
Dreh abgebrochen.
Sie leuchten doch trotzdem.
Ja, eben, sie leuchten doch trotzdem.
Also, sie reflektieren ja nur das Mondlicht. Also,
ja.
Leuchten ja nicht auf eigene
Kraft. Richtig, das reflektiert ja nur an der Membran, genau.
Ja. Das sieht nicht so aus.
Sieht überhaupt nicht so aus.
Das ist eine Lichterkette halt, mit Plastik.
Sieht auf jeden Fall wunderbar absurd aus, wie sie da mit ihren Schlafanzügen am Strand längs laufen, da sie ja aus dem Bett gekommen sind. Und das Film, während sie mit ihren Schlafanzügen und ihren roten Mützen am Strand längs laufen.
Und Waffen.
Und Waffen nicht zu
vergessen. Und jeder hat immer seinen Holster am Bein mit einer Waffe. Was auch interessant ist, Cate Blanchett ist bis zu dem Zeitpunkt noch nicht zum Filmteam dazugestoßen. Und der Regisseur hat sie auch nicht bekannt gemacht und wollte, dass sie hier am Strand das erste Mal wirklich auf ihre Kollegen trifft. Also es ist wirklich echt, sie das erste Mal die Leute, mit denen sie zusammenspielt, und die haben gerade Schlafanzüge an und laufen bewaffnet am Strand zwischen Leuchtquallen rum. Also es ist schon ein sehr seltsames erstes Aufeinandertreffen. Und es war 5 Uhr morgens, als das stattfand. Also es ist schon seltsam, wenn man morgens um 5 im Dunkeln am Strand auf Leute im Schlafanzug trifft.
Und dann wurde sie ja noch nicht mal vom Flughafen abgeholt.
Stimmt, ja.
Aber Klaus hat es ja verkackt.
Sollte bestimmt wieder irgendein Praktikantin
aus. Nee, Klaus.
Ach so.
Hat doch gesagt.
Ich bin Jane Winslet Richards, die Reporterin vom Oceanographic Explorer.
Ach ja, klar. Wie sind Sie hergekommen?
Ach, ein Alki hat mich in seinem Kahn hergeschippert.
Da braucht man 4 Stunden. Wieso machen Sie sowas?
Weil keiner am Flughafen war, verfluchte Scheibe.
Ach, das ist ja wirklich Klaus.
Du solltest sie doch abholen.
Was, um 5 Uhr?
Um 5 Uhr wurde die Szene gedreht.
Ach so.
Spielen tut sie denn wahrscheinlich
um 4.
Um 4, genau.
Das sollte bei einem Schauspieler da nichts Besonderes sein, wenn man um 5 Uhr irgendwas drehen muss oder irgendwie um 5 Uhr schon in die Maske muss.
Das stimmt, aber zumindest kennst du vielleicht schon die Leute, mit denen du das spielen sollst.
Die Gage stimmt.
Sie kriegt erstmal ihr Quartier. Und Steve beansprucht sie gleich für sich, indem er sagt, Finger weg. Obwohl sie eigentlich viel zu jung ist für ihn.
Nein, die nicht, Klaus.
Hm?
Du hast schon verstanden. Nein, die nicht.
Schon recht.
Aber sein eventueller Sohn setzt sich gleich zu ihr und bandelt mit ihr an, während sie ihrem ungeborenen Sohn etwas vorliest.
Was genau, was siehst du eigentlich vor? Ich weiß,
eine sechsbändige Romanreihe, ja genau.
Ja. Aber was es ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, und schon haben wir den nächsten Morgen und es werden Kartons geliefert.
Mit 9 Turnschuhen.
Natürlich mit individueller Aufschrift.
Genau.
Gab es die irgendwann mal im Handel so?
Habe ich nicht also gesehen.
Ich dachte so, diese Szene, auch ein paar andere, gibt es nur, um diese Schuhe als Merch zu verkaufen.
Ja, es sah so aus, ne?
Das sah irgendwie so aus.
Merchandising-Film. Ja,
genau.
Ja, eigentlich ist es nicht ein Merchandising-Film.
Nee, ich glaube nicht.
Vielleicht war es als Parodie auf solche Filme.
Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Das wohl eher, ja.
Weil das waren ja Sisu Adidas.
Ja, ja.
Denn aber der Film wurde ja nicht so gut besucht und das Merchandise.
So ein Laden hätte die
gesehen. Sind ja nicht so gut.
Ey, das ist doch die aus dem Film, aus diesem Wahnsinnsfilm.
Da steht ja auch Sisu an der Seite.
Und es ist ja sein Blau auch, ne? Also das Dunkelblau und das Helm auch von den Anzügen.
Also sie trugen ja immer blaue Sachen. Mhm. Die Taucheranzüge sollten auch blau sein, aber sie haben silberne geschickt bekommen. Was eigentlich nicht geplant war, aber es reichte weder Geld noch Zeit aus, um das wieder zu ändern. Und so benutzten sie dann nachher die silbernen Taucheranzüge. Und als nächstes die Schauspielerin, die Kate Blanchett, die spielt die, wie heißt sie noch da?
Irgendwas Jane mit Winslet. Sowieso.
Ja, die Jane, sagen wir mal. Soll ja, ist ja eigentlich dabei, um das Ganze zu dokumentieren und für eine Zeitung einen Bericht
zu schreiben. Als Leitartikel in so einem Magazin, ja. Genau.
Und in der nächsten Szene sitzen sie am Tisch und sie fängt an, Steve zu interviewen. Und er ist schon ein bisschen genervt und im Hintergrund schwimmt immer noch der Killerhai am Fenster vorbei.
Der nimmt doch nicht so.
Der, wie heißt der? Der Orca. Ich kenne das immer noch, Killerwal. Früher von dem Film.
Der Killerwal.
Killerwal.
Der Killerwal. Das ist ein anderer Film.
Das ist tatsächlich mal ein echter Fisch hier in dem Bild.
Wirklich?
Nein. Ich wollte gerade sagen, es ist gar kein Fisch. Entschuldigung. Es rutschte mir so raus. Orca, der Killerfisch.
Ja, früher wurden die Wale ja auch immer als Walfische bezeichnet. Aber naja.
Seltsam ist, dass er sie auch kurzfristig mit einer Waffe bedroht hier. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, wenn man schon eine dabei hat, dann muss man sie auch einfach mal benutzen. Das ist doch eine alte Theaterregel.
Ja, weil sie ja gesagt hat, er würde alles irgendwie nur, es wirkt alles nur so aufgesetzt und vorgetäuscht und gestellt. Und dann hat er die Waffe gezogen und meinte, sieht das auch gestellt aus?
Und als nächstes freuen sich Klaus und Ned erstmal an.
Naja, an Freunden, an Feinden würde ich ja sagen. Weil Klaus ja Stief die ganze Zeit vorher auch schon immer als Vater gesehen hat. Und jetzt kommt halt der verlorene Sohn und nimmt ihm diese Rolle weg.
Macht ihn seinen Platz streitig,
genau. Und dann knallt Klaus ihm eine.
Als Warnung,
genau.
Hier findet sich einiges, was einigen eine Menge bedeutet, Börschle.
Klaus, nenn mich nicht Börschle.
Eins noch. Das ist die Stief-Sisu-Show. Nicht die Net-Show. Kapiert?
Ja, allerdings. Klaus!
Ja?
Wenn du mich noch einmal anfasst, schlage ich dir jeden Zahn einzeln aus der Fresse. Hast du verstanden?
Echt, wenn ich dir nicht zuvorkomme, Birschle.
Der Klaus hat auch einen unheimlich guten Akzent auf Deutsch.
Schwäbisch irgendwie, ne?
Ja, so ein bisschen. Deswegen sagt er immer Stief und auch andere Sachen selber.
Birschle.
Was sagt er? Birschle, sagt er.
Birschle, genau.
Hör mal zu, Birschle.
Nenn mich nicht nochmal Birschle.
Und wenn du mich noch einmal berührst, dann schlage ich dir jeden Zahn einzeln raus. Das hört sich alles nicht lustig an, aber ist in diesem Film durchaus nicht ernst zu nehmen. Eher lustig.
Was ist es denn überhaupt? Ich würde es jetzt nicht als reine Komödie.
Also
Satire.
Das ist aber eher Satire, würde ich auch sagen, ja.
Nee, das ist auch keine Satire. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, was das ist.
Ein bisschen
das ist wie ein eigenes Genre.
Satire auf verschiedene Dinge, unter anderem auf Jacques Cousteau-Filme.
Ja, keine Satire, ist ja eher eine Hommage.
Das stimmt, das, ja. Weil das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, da haben sie auch vorhin bei einer Szene mit Dynamit sozusagen gefischt, mit einer Stange Dynamit.
Stimmt, ja.
Das war auch eine Hommage. Genau, weil Jacques Cousteau hat nämlich in einigen Filmen nicht nur eine Stange Dynamit benutzt, um Fische nach oben zu bekommen.
Das ist dann eher wieder Satire als Hommage. Ja,
alles für die Dreharbeiten.
Ja, alles für die Dreharbeiten, genau.
Ja, die sind halt früher nicht so ganz zimperlich gewesen, was Tierfilme betrifft.
Was wollte er dann damit erreichen?
Das ist eine gute Frage.
Vielleicht braucht der kommt der Fischer tot nach oben.
Sie wollten alle was essen.
Genau.
Zerfetzte Fische.
Ja, ist ja nicht, dass sie zerfetzt sind, aber durch die Druckwelle
kriegen
die
halt an. Ne?
Oder sind bewusstlos.
Hast das auch gemacht.
Ja.
Wer weiß.
Ja, das recherchieren.
Unter Deck macht Steve Ned jetzt aber auch ein schönes Geschenk. Er hat ihm doch da zwei Kartons mitgebracht.
Mit seinem eigenen Briefpapier.
Ja. Und einen neuen Namen.
Genau. Weil er hätte ihn ja, wenn es sein Sohn wäre, wirklich Kingsley genannt.
Und jetzt heißt er Kingsley in Klammern Ned Sisu. Er hatte ja auch einen anderen Nachnamen.
Plimpton hieß er.
Ach ja, Ned Plimpton. Jetzt.
Er war aber trotzdem nicht einverstanden mit der Namensänderung.
Aber er hat ihn einfach mal Briefpapier gedruckt lassen.
Das ist die 14 für manche Vater.
Was noch alle noch Briefpapier und noch was?
Visitenkarten wahrscheinlich.
Visitenkarten.
Ne?
Was ist das, die Visitenkarten?
Weiß ich auch nicht, was das ist.
Für Notizen.
Das sieht seltsam aus. Ja.
Oh, das ist für Briefpapier zu klein.
Pences Beta Island. Was dahinter die Postleitzahl? WX2700.
Ja. Wahrscheinlich gibt es die Insel nicht.
Wahrscheinlich.
Draußen kriegt der frisch getaufte Kingsley jetzt erstmal eine Waffe in die Hand gedrückt und sagt, selbst die Praktikanten bekommen hier alle Waffen. Und das glaubt er nicht und er fragt da unten die Praktikantin, die da barbusig liegt, was sie in den meisten Stellen des Films tut. Und sie sagt, nee, wir müssen uns immer eine Waffe teilen.
Anne-Marie, jeder Praktikant kriegt doch eine Knarre, oder?
Nein, sie teilen sich eine.
Hier, steck ein.
Was aber auch ungewöhnlich ist für Praktikanten auf einem Forschungsschiff, nicht? Jetzt hatte er schon sein Geld, glaube ich, angeboten. Haben wir das noch, oder?
Nee, da hat er es schon gekriegt. Also,
genau.
Das ist schon da.
Das stimmt, die waren jetzt...
Die waren im Vertrag.
Ja, stimmt. Genau.
Es haben, glaube ich, seine Sponsoren haben, glaube ich, irgendwie abgesagt oder sowas. Das hatte ich nicht ganz verstanden.
Ja, die haben vorher abgesagt, genau. Und dann hatte Steves Sohn ja gesagt, er hat eine ordentliche Erbschaft.
Von 256.000 oder irgend sowas. Ob das irgendwie helfen würde.
Und das genau. Tut es wohl. Somit war er sein Partner, ne? Sein Finanzpartner auch in dem Film.
Ja, sind gleich losgerannt und haben das klar gemacht bei ihrem Auftraggeber. Aber sie kriegen trotzdem jemanden mitgeschickt, der sie ein bisschen überwacht, damit von das Budget nicht überzogen wird.
Den von der Versicherung.
Den Versicherungsheini.
Den Versicherungsheini, genau.
Das war Versicherungsfuzzi ist sein offizieller Name. Also. Ihr Auftraggeber hat auch eine Brille auf, die, als sie zurück in Steves Haus sind, sieht man wieder die Praktikantin oben ohne, die ständig so da sitzt. Im Haus fliegen auch ständig Vögel durch die Gegend, wo sich die Regisseure gedacht haben, dass er die als Haustiere hat, aber die fliegen halt immer frei im Haus herum.
Warum nicht?
Warum ich mich wundere.
Sind auch Katzen, die frei rumrennen.
Also. Ja, warum kommen die immer wieder oder warum haben die nicht?
Das sind immer wieder neue.
Wahrscheinlich, ja. Als nächstes sehen wir eine Art Trainingmontage mit verschiedenen Szenen zu einem Lied, zu dem Lied Good Feeling. Good Feeling?
Hab ich auch gewundert.
Feeling. Ist wahrscheinlich.
Interesting.
Wahrscheinlich meinen die eher Good Feeling. Von Devo, wer Devo heißt die? Und man sieht halt verschiedene Sachen, was die anderen gerade machen. Sie sind am Trainieren, am Schuhe einlaufen. Hier kam das, glaube ich, auch mit dem Dynamitfischen. Ne?
Mhm. Genau, ja. Da, ja.
Langsam mal lernen, tauchen zu... muss Steves Sohn tauchen lernen?
Ja, untergehen tut er ja auch.
Das ist gut, ja. Und eine Szene später liegt er bewusstlos auf dem Rücken und wird beatmet. Das so muss er wohl noch ein bisschen... üben.
Der war eigentlich tot, genau.
Stimmt er.
Den haben sie, hat sie ja noch gefragt, habt ihr ihn denn aus dem Wasser gefischt?
Als würde das würde keine schon... Herzmassage machen, wenn genau. Er noch leben würde und das Herz noch schauen würde.
Das ist richtig. Ja, aber sie hat Angelica Houston ja gefragt nach dem Motto, hat ihr ihn rausgezogen, als das Herz noch geschlagen hat oder nicht?
Und als nächstes sehen sich die Sisu-Mitglieder einen älteren Film an, den sie damals gedreht haben.
Aus guten Zeiten.
Aus guten Zeiten, wo alles noch schön war, wie sie in der Arktis in einem Loch schwimmen und einem seltsamen Tier das Leben retten, was eigentlich schon ausgestorben war.
Was war das für ein Tier?
Schneeschleichkatze,
oh genau.
Das konnte ich mir auch nicht behalten.
Schneeschleichkatze.
Ja, die war so lange wahrscheinlich im Eis eingefroren, bis sie da ein Loch zum Baden geschlagen haben.
Ja, aber die Zuckerkrabben waren toll.
Ja, aber erstmal als... Oh, wie heißt seine Frau noch? Angelica Houston? Wie heißt sie noch?
Eleanor,
ja. Genau. Als sie erfährt, dass sein Sohn beim Üben schon einmal wieder kurzfristig gestorben war, beschließt sie, das Team zu verlassen, obwohl sie eigentlich relativ wichtig ist. Sie wird auch von vielen immer als
Kopf des Teams
angesehen, genau. Und hat auch wichtige Funktionen, aber sie möchte nicht mehr mitmachen und nicht mehr zusehen, wie wieder jemand stirbt. Und während sie die Insel verlässt, kommt sie an Zuckerkrabben vorbei.
Die da ein paar aus.
Zuckerkrabben sind wieder da.
Ganz schön früh dieses Jahr. Ich habe noch nie erlebt, dass sie sich vor der Sonnenwende paaren.
So paaren die sich?
Ja, das sind so Krebse, weiße Krebse mit blauen und roten Streifen.
Wie so Zuckerstangen, genau.
Ja.
Ja, das ist auch ziemlich schwer zu animieren gewesen, das auch, weil das halt, wie gesagt, Stop-Motion ist. Und so eine Krabbe hat ja nur mal ein paar mehr Beine. Ne? Also, und damit das relativ realistisch aussieht, ist schon echt sehr kompliziert.
Müssen sie viel biegen.
Und es sah echt gut aus, muss man sagen. Also
ist auch gewollt, es sieht trotzdem alles nach Stop-Motion aus. Das fällt schon so ein bisschen aus dem Rahmen.
Ja, natürlich, aber es sieht trotzdem klasse aus, finde ich.
Passt nicht zum Film irgendwie, aber je mehr man davon sieht, umso passender wird das irgendwie.
Wenn du mal guckst.
Da war halt ein paar Sachen.
Ne, also die Krabben haben ja auch die Farbe dieses Getränkedeckels, der da als Kronkorken nämlich, ne? Also weiß, rot und blau. Ja,
richtig, den haben sie genau. Bestimmt da vergessen.
Vielleicht sind das so Chamäleon-Krabben.
Chamäleon-Krabben, ja, genau.
Ja, sie ist nun weg und sie müssen alleine losfahren. Und es fängt an mit Tag 1, die Belafonte auf See. Das erste Ziel, was sie haben, ist die Unterwasserstation von Operation Hennessy.
Mhm. Von seinem
Konkurrenten.
Konkurrenten eigentlich, genau, den auch ja, auf diesem Filmfest da, wo man der Foto machen
der
muss.
Der Rivale.
Wo sie sich unter Forschern ein paar Geräte ausleihen wollen. Auf Deutsch gesagt, sie klauen einfach Sachen, die sie dringend brauchen. Unter Deck sind sie beim Cutter, der auch der Tontechniker des Films in Wirklichkeit ist, der aber dieselbe Rolle im Film spielt, was ihm manche mal Schwierigkeiten brachte, wenn er den Ton des Films kontrollieren wollte, was vor der Kamera relativ schwierig war.
Boah, muss man uns halt danach machen.
Genau.
Als nächstes, was machen die hier?
Im Ballon sitzen, in Steves Ballon.
Ja, lass uns.
Wie haben sie den überhaupt so schnell hochgekriegt? Also, der hat fast doch einiges an heißer Luft.
Ja.
Wurde der eigentlich durch den Fahrtwind nach oben getrieben oder mit heißer
Luft? Nein, mit heißer Luft. Hat ja auch einen Brenner gehabt.
Achso, den habe ich irgendwie.
Ja, sonst wäre es ja nur so ein Paraglider.
Genau, und den Brenner, den hat er auch nachher benutzt, um seinen Joint wieder anzuzünden.
Stimmt.
Denn man muss ja sagen, Steve raucht während des Films ein paar Joints.
Das sind nur selbstgesägte.
Achso, stimmt, hast recht. Ja, die haben nur diese Tütenform.
Der eine dreht sie so, der andere so. Und Steves Sohn erzählt ihm, dass er als Elfjähriger einen Brief an ihn geschickt hat.
War nicht 12.
War schon 12?
Mhm.
Was hat er noch für einen Brief geschickt? Erstmal, dass er die Sendung fantastisch findet.
Und dass er ein Insekt gefunden hat, was er nicht zuordnen konnte?
Ja, das kommt ja erst später. Erstmal gibt es ja nur, das war vorhin, glaube ich. Ne? Erst gibt es ja nur die Antwort, nur die Antwort, die er bekommen hat. Und
stimmt,
kriegt man dann auch nochmal
den Brief selber, genau.
Den er noch dabei hat.
Genau, und die Antwort war halt so.
Stimmt, die Antwort war ein
Standardschreiben, genau.
Lieber Ned Plimpton, erstens als Antwort auf deine Frage immer. Zweitens, vielen Dank, dass du dein Insekt nach mir benannt hast. Meine Frau meint, es handelt sich wohl um eine Stechmückenart. Du bist ein außergewöhnlicher Junge und ein unverzichtbares Mitglied der Sisu-Gesellschaft. Ich wünschte, ich könnte dich in Kentucky besuchen kommen und dir bei deiner Arbeit helfen. Ich erinnere mich noch an deine Mutter. Pass auf dich auf, Ned Plimpton. Du hast tolle Dienste geleistet. Dein Freund Captain Steve Sisu. Diktiert, aber nicht gegengelesen. Ja, mehr oder weniger der übliche Vordruck.
Ich weiß nicht, weil er ist doch ziemlich genau drauf eingegangen.
Ja, eben, das war auch, glaube ich,
Genau, aber er hat ja nur gesagt zu ihm, dass es eine Standardantwort ist.
Diktiert, aber nicht gegengelesen.
Genau. Stand da unter, richtig.
Jetzt sind sie schon Tag 5, das heißt, sie haben 5 Tage gebraucht, um zum Unterwasserlaboratorium von Operation Hennessy zu kommen. Man sieht da so einen kleinen Turm aus dem Wasser ragen, das der größte Teil der Station unter Wasser ist. Wir haben auch einen Spezialschlüssel dabei, um reinzukommen.
Ja, Bolzenschneider, ne?
Ja, irgend sowas oder ein Hammer. Genau. Sie haben es auf jeden Fall die Kette abgekloppt und dann hört man gleich sie.
Mist, das Teil ist verkabelt. Klaus holt mir von unten was zum Abzwicken.
Hier spricht Captain Hennessy. Sie haben unbefugt Privatbesitz betreten. Per Satellit wurde die Küstenwache alarmiert. Ich wiederhole, hier spricht Captain Hennessy. Verlassen Sie unverzüglich
die Alarmanlage.
Ja. Und die Alarmanlage spricht mit der Stimme von Hennessy, indem sie sagt, dass bereits die Küstenwache alarmiert ist und sie in fremdes Eigentum eingebrochen sind. Was wichtig ist, sie wollen ein Ordnungssystem stehlen, mit dem sie den Hai orten können. Denn er hat damals an diesen Jaguar-Hai einen Sender befestigt. Er konnte die Kamera nicht halten und seinen Kollegen nicht retten, aber er konnte noch einen Sender an dem Hai befestigen.
Aber Sie haben den Hai ausfindig gemacht.
Sie können Ihren Arsch darauf verwenden, dass wir das haben. Alles mal herhören. In 25 bis 30 Minuten wird die Küstenwache hier sein, um uns zu verhaften. Ihr schafft jetzt Hennessys beste Geräte auf die Belafonte in 15.
Sie wollen die Dinge entwenden?
Nein, wir lernen sie bloß aus. Praktikanten, jetzt aber zackig.
Was ist das, Penny?
Keine Ahnung, Karte.
Steve?
Aha.
Ist dir klar, dass dein Kurs durch ungeschützte Gewässer
fällt? Spannend ist da, dass wirklich an jedem Gerät, was da drin ist in dieser Forschungsstation, steht immer Operation Hennessy dran.
Sogar die Kaffeemaschine.
Sogar eine Espressomaschine, genau.
Auf jedem Koffer. Und was auch hier, was auch öfter in diesem Film vorkommt, wenn man so den Querschnitt des Schiffs oder hier der Station sieht, eine lange Szene ohne Schnitte sieht, wenn sie von Raum zu Raum gehen und auch die Stockwerke wechseln, dass es immer in einem gefilmt wurde. Das
ist eine sogenannte Plansequenz.
Genau, ja. Und sie dann oben wieder zusammenkommen und das war schon, ich weiß nicht, wie oft sie das machen mussten, damit das klappt.
Die sind hier aber auch nicht so lang und kompliziert.
Nee, ja, stimmt, so lang sind sie nicht. Die sind hier vielleicht mal 2-3 Minuten lang.
Nee.
Aber sie gehen schon, deswegen.
Halbe Minute höchstens.
Meinst du?
Ja.
Das kommt mir so lange vor. In der nächsten Szene sind wir in diesem fantastischen türkischen Bad.
Sieht so aus, jedenfalls.
Warum hat er da eigentlich so eine seltsame Brille auf?
Das fragt man sich nicht, wahr?
Sieht aus wie so eine Schwimmhallen-Taucherbrille.
Ist eine Schwimmbrille, ja.
Die aber mit getönten Gläsern. Und er hält sich wieder mit Jane, die hinterher zurück in ihr Quartier geht, wo schon Sisu auf sie wartet. In ihrem Quartier, der mit einer Brechstange auf der Schulter gerade ihre Notizen liest. Das heißt, er ist da eingebrochen, hat die Tür eingetreten und wollte mal sehen, was sie so schreibt.
Aber nachher macht ja auch einer der Praktikanten die Tür wieder heil.
Was? Wieso?
In Zukunft schließe ich die Tür ab, verfluchte Scheibe.
Sie war abgeschlossen, ich habe sie eingetreten. Wenn Sie trotzdem Ihre Kabine aufräumen würden, hier sieht's aus wie nach einem Taifun.
Verschwinden Sie!
Ich schicke Ihnen einen Praktikanten, der die Tür repariert.
So, deswegen ist das alles halb so schlimm.
Genau.
Gibt es auf dem Schiff nicht eigentlich eher Stahltüren?
Also eigentlich sind das eher Schotte. Ja. Auf dem Schiff hat man ja normalerweise Schotten aus Stahl.
Weil man sieht, dass das Türrahmen auf dem Grund ist. Das sieht so nach Holz aus.
Ist auch Holz. Ist ja, nimmt ja auch ein Stück Holz mit. Ja, ja, genau.
Das ist Sperrholz.
Bei so Querschnitt sieht man ja auch so diese Holzbalken.
Klar.
Es ist ja auch kein Holzschiff, wenn man so von außen sieht. Das ist ja schon was Stabileres eigentlich.
So ein U-Boot-Jäger sollte schon irgendwie stabil gewesen sein damals.
Und in der nächsten Szene sehen wir den Androiden von Hennessy. Zumindest sieht er so aus. Ein Crewmitglied von Operation Hennessy, der ihm die Nachricht bringt, dass jemand in sein Forschungslabor eingebrochen ist.
Immer halt so richtig militärische Meldungen da und sowas. Also es soll wohl zeigen, dass sie alle organisiert sind und...
Ja, die sehen alle so ein bisschen schneidiger aus.
Ja, und nicht
da
so...
Da ist alles von hoher Qualität, nicht so wie bei Nisu, da ist einfach alles...
Chaos.
Ja.
Es ist sehr...
Sisu ist Chaos
und sieht auch sehr organisiert. Gefühlslos aus, so halt wie ein Android, wie er da durch die Gänge geht, als wenn Robocop da durchmarschiert und Meldung erstattet.
Ja, und sein Schiff ist ja auch ungleich größer, ne, als die Belafonte.
Minimal, ne?
Ja, wahrscheinlich dreimal so lang. Hilft ihm am Ende auch nichts.
Nicht wirklich.
Da ist alles grau und blau und auf dem Schiff von Steve ist alles orange und eher bunt. Teilweise aus Holz, auch wo gar kein Holz sein sollte. Jetzt wollen sie den ersten Teil ihrer Dokumentation drehen und ziehen sich ihre Taucheranzüge an.
Das U-Boot hinten finde ich auch schön mit dem durchgestrichenen Schriftzug.
Und darunter stand Sea Search oder sowas, ne?
Deep Search oder
Sea Deep Search? Search, ja.
Deep Search, genau. Und das Schiff hieß, glaube ich, Chantal oder sowas.
Jacqueline.
Ja, fast das Gleiche.
Und er stellt gerade sein Gerät vor, mit der er unterwegs Musik hören kann. Ne?
Ja, er hat gesagt, dass diese Helme, die ursprünglich Jacques Cousteau erfunden hat, mit einem Funkgerät drin, damit sie sich unter Wasser auch verständigen können. Aber sie haben es ein bisschen erweitert, sodass sie unter Wasser auch so Radio und Musik hören können.
Und man hört das erste Mal diese seltsame Musik. Unter Wasser tauchen sie denn durch so einen seltsamen Wald an ausgedachten Schlingpflanzen.
Ja, es sahen wie aus wie Bäume, ne?
Ja.
So ja.
Farbige, waren die irgendwie rot?
Violett irgendwie ja, so ein bisschen. Es
ja. sollte alles so ein bisschen nicht echt aussehen, ja, das war schon Absicht. Ja. Und sie treffen da auch seltsame, auf seltsame Fisch.
Alle möglichen Fische, ne? Also so ein Ziehharmonika-Fisch
ja. irgendwie. Die schwimmen dann in die Kamera, gucken ganz komisch. Der eine steht auch, nee, das war ganz am Anfang, wie der eine zur Kamera guckt und im Hintergrund ganz viele gelbe Fische an ihm vorbeischwimmen.
Das sind die roten, das ist diese, war das, wie hießen die rote Red Snapper?
Ja.
Red Snapper, die da vorbei, das ist doch dieses Vorzeichen vom Hai. Das war
am Anfang. Ja.
Wenn die ganzen roten Fische kommen, dann ist ja der Hai nicht weit entfernt. Ja, aber bei der Szene war es ja wirklich dieser komische lange Fisch, der dann echt so ganz langsam geschwommen ist
ja.
und dann erstmal in die Kamera guckte und erstmal dann weiter paddelte irgendwie.
Stimmt, ja. Welche Blackbox haben sie hier eigentlich?
Von dem Flugzeug.
Ach ja, stimmt, ja, logisch.
Sie Flugzeug haben ja
ein Flugzeug. Das war von einem Flugzeug.
Es war jedenfalls eine Strahlmaschine. Die hat
aber warum? Sie haben doch so ein Signal irgendwie. Ja. aufgefangen und wollten doch
stimmt.
gucken, was das ist.
Ach so, das genau. Ja, das stimmt. Es gab ja zwei Signale und sie dachten, okay. ein Signal ist das von dem Hai
ja.
und dann hat ja Steves Sohn dann eben gesagt, da ist aber noch ein anderer.
Stimmt, ein anderer stimmt,
Blip. Und dann so, was kann das denn sein?
Aber das hat sich ja dann wohl nicht bewegt. Das
nee. Kann
eigentlich der Hai gewesen sein.
Eigentlich nicht.
Das Flugzeug bewegt sich ja nicht.
Vielleicht der Hai gerade schläft.
Ja.
Und hier ist denn so eine Art Kugelfisch, der sich aufbläht.
Nicht nur eine Art.
Während er über der Blackbox des Flugzeugs schwimmt. Was steht da unter? Kann man nicht lesen. Ach stimmt, das war ja Oceanic. Nicht die aus Lost, aber eine Oceanic.
Mhm, genau.
Ach ja, vorher haben sie ja noch dieses wichtige Gespräch.
Genau. Da fragte Ned eben Steve nach dem Motto, ob er ihn vielleicht Dad nennen könnte. Und dann meinte er so, nee, finde ich jetzt nicht gut.
Nee, ich sag da.
Genau, beim nächsten Mal.
Einfach nee. Aber ein Spitzname wäre vielleicht schlecht. Wie wäre es mit
Stevie-Line?
Wäre es möglich, dass ich dich in dieser Szene mit Dad anspreche?
Nein, wieso?
Oh, entschuldige, tut mir leid, hatte ich vergessen. Tut mir leid. Hast du sie nur alle, du Schaufsickel? Scheiße.
Eigentlich keine schlechte Idee, so ein Spitzname. Der nicht, der ist zu speziell, aber lass dir was anderes einfallen.
Einen anderen Namen? Wie wär's mit Stevie-Line?
Sehr gut, versuch's. Was wolltest du sagen?
Viel Glück, Stevie-Line.
Fantastisch, dann los.
Sehr guter Spitzname.
Und ab da nennt er ihn Stevie-Line.
Aber warum will er das nicht? Also hat er einfach mal gesagt, dass er irgendwie Väter nicht mag? Oder also
genau, er wollte nie ein Vater sein, weil er Väter hasst.
Ja.
Ja. Also er ist durchaus eine unsympathische Person.
Ja, vor allem, er macht halt alles, was irgendwie da seine Filmdramaturgie voranbringt.
Ja, genau. Egal, was ist. Keine Rücksicht auf Verluste.
Diese Szene sollte auch erst auf Deck gespielt werden. Aber sie fanden es interessanter, das Unterwasser mit diesen Funkgeräten zu spielen, wo jeder immer erst auf seinen Knopf drücken muss, um was sagen zu können. Was das Ganze noch etwas intensiver gemacht hat. Und was passiert hier?
Klaus?
Ja?
Kann ich dich bitte mal kurz sprechen?
Was? Was soll denn das?
Die war ich dir noch schuldig.
Aber du hattest mich doch bereits gewarnt. Und hast ordentlich aufgemuckt.
Ich war sie dir trotzdem schuldig.
Und jetzt bin ich dir eine schuldig.
Nein, jetzt sind wir quitt.
Was soll das alles? Er ist nicht mein Vater, damit kann ich nicht dienen.
Die Retourkutsche. Genau. Also erstmal ist ja wieder jemand, also Klaus diesmal, an der Elektrik des Schiffs zugange, weil immer ja das
dabei ist.
Stimmt. Aber fehlt ja immer mal wieder ein Licht aus, gerade wenn es irgendwie dramaturgisch dazu passt, dass es irgendwie eine Sache nicht läuft, wie Steve es möchte, dann geht oftmals das Licht aus.
Es funkt erstmal und dann.
Genau. Und diesmal ist es eben so, dass Ned Klaus zu sich herruft und ihm eine knallt, so als Retour.
Und er sagte, du hattest mich doch schon. Er hatte so einen ganz witzigen.
Du hast mich doch schon ermahnt.
Ja, genau. Aber ganz seltsam sagt er das. Du hast mich richtig fies ermahnt oder
sowas. Ja, irgendwie sowas, genau.
Und du hast mir trotzdem ermahnt. Das heißt, jetzt bist du mir wieder was schuldig. Er sagt, nein, jetzt sind wir quitt. Aber er hat das mit seinem Akzent sehr witzig formuliert. Jetzt sind wir schon bei Tag 9 auf dem Meer in ungeschützten Gewässern.
Das wird extra noch darauf hingewiesen.
Ja, von der Babusi, genau. Ja,
dass sie da nicht durchfahren, dass sie da nicht längs fahren sollen, weil das gefährlich ist.
Aber es hat ja jemand eigentlich Wache, ne? Der eigentlich im Turm sitzen sollte und dann gucken sollte. Und das ist Steves Sohn.
Genau, Steves Sohn hat die Ablösung verpasst und ist jetzt gerade...
Und ist jetzt gerade mal wieder bei dem, was er nicht machen soll.
Unter Deck mit Jane. Das ist auch ein guter Titel.
Unter Deck mit Jane?
Aber irgendjemand hatte doch davor Wache. Da muss man ja. doch das übergeben sozusagen. Ja, eigentlich wenn der Nachfolger nicht
normalerweise macht man die Wache länger. Eigentlich ist es so.
Ich hab jetzt.
Wenn man organisiert ist.
Ja, also wer hatte jetzt die eigentliche Schuld?
Eigentlich darf nicht einfach einer geben. Ja. Nee, stimmt auch wieder. Stimmt. Aber es wird ihm auch nicht groß die Schuld gegeben. Das wird nur mal kurz erwähnt nachher. Auf jeden Fall ist er.
Ich meine, was hätte es geändert? Die Piraten wären trotzdem gekommen.
Ja. Es sieht auch sehr witzig aus, wenn die. Erstmal sieht Steve anhand eines Delfins, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Der ist ja sowieso. Es gibt ja intelligente Delfine, die das Schiff begleiten. Und Steve sagt, es begleiten uns intelligente Delfine, die aber ihren.
Den Beweis sind sie mir noch schuldig.
Genau.
Aber auch die beutet er jetzt aus. Ne? Also
sie haben Kameras auf dem Kopf und
gucken. Müssen ja auch irgendwie für ihn arbeiten.
Die haben mich immer so ein bisschen an Darwin erinnert von der Sequest.
Ja, so ein bisschen, stimmt.
Und dadurch, dass der Delfin mit der Kamera durchs Fenster sieht, sieht er halt, dass sein Sohn mit der Jane zusammen ist, was ihm gar nicht gefällt. Gleichzeitig spielt unser Lieblings-Gitarrenspieler oben
Space Oddity.
Genau, ja. Und
von Bowie, genau.
Ist gerade bei dem Countdown im Lied angelangt.
Und passend zum Countdown nähern sich halt die Piraten.
Hinter ihm.
Aus dem Nebel.
Aus dem Nebel, genau.
Die dann plötzlich sogar eine Leiter neben ihnen anlegen und er da nur drauf guckt, als wenn, hä, ist das denn? Aber das ist dann auch schon zu spät. Und das Schiff wird von den Piraten geändert. Sie haben sich auch sämtliche Dokumentationen über Piraten zu der Zeit angesehen, um die demnach zu gestalten. Aber die sahen doch schon sehr seltsam aus, fand ich.
Nö, das war sehr realistisch.
Philippinische, ja, das meine ich.
Hast du Captain Phillips gesehen?
Ja.
Nee.
Das sind ja auch philippinische
Piraten. Diese somalischen Piraten sahen genauso aus. Und die kamen sich gleich in Boote.
Ja, aber das waren ja philippinische. Ja. Ne? Also, sie haben ja Tagalog geredet.
Die ersten, die unten reinkamen, sahen so ein bisschen sehr bunt angezogen aus, meine ich, mit ihrem gelben Cappy und irgend so einem Stirnband und das sah aus, als wenn die gerade vom Jogging kommen. Aber die nachher hier oben sind, die sahen eher so aus, wie ich mir das auch vorgestellt habe.
Ja, das ist dann irgendwie doch so ein bisschen Realismus hier. Sonst ist alles immer irgendwie so bühnenartig.
Stimmt, aber das war eine sehr realistische Szene eigentlich, ja, genau.
Sonst ist alles irgendwie so Unsorgtheater. Und dann wird da auf euch richtig rumgeballert.
Tratsch im Treppenhaus. Steve wird an ein Waschbecken gefesselt, was man wahrscheinlich mit einem kurzen Handbewegung abreißen könnte.
Das war die Wackel, das schon nicht
abreißen. Ja, das war mit irgend so einem Plastikgeruchverschluss, an dem sie ihn gekettet hatten.
Aber als er es versucht hatte, ging es nicht.
Nee, das stimmt.
Das stimmt.
Aber er musste schon vorsichtig sein, damit das nicht aus Versehen kaputt geht. Aber als er dann sieht, wie sein möglicherweise Sohn verletzt auf dem Piratenschiff liegt, dann rastet er so ein bisschen aus, knabbert seine Fesseln durch.
Ja, und ballert um sich.
Ja, und das extrem und schlägt die Piraten nicht nur mit seiner Waffe, sondern er schlägt die auch nieder teilweise, als wenn er der Superkämpfer ist.
Ja.
Und die Flüchtenden, allerdings haben sie immer noch den Versicherungsfuzzi bei sich.
Ja, den wollen sie ja austauschen. Erst wollen sie ja Steves Sohn mitnehmen, aber da der Versicherungsfuzzi ja Tagalog spricht, meinten sie, der ist viel mehr wert als.
Ja, mit dem können sie wenigstens, den können sie wenigstens sagen, was sie haben wollten. Steve schießt den noch hinterher und als die Waffe leer war, wirft er seine Waffe hinterher.
Das wird immer gern gemacht.
Das
brauche ich nicht mehr.
Dann nicht die Szene vergessen mit dem einen Praktikanten, der da auf Knien liegt und oder auf Knien ist und hinter ihm der eine Pirat mit der Machete und den Steve schießt sie nieder und dann lässt er die Machete fallen direkt in die Schulter von dem, ja. von dem Praktikanten, der nachher auch sozusagen beim Team bleibt
eigentlich. Eine etwas größere Fleischwunde
hat. Genau.
Die Waffe, die sie ins Meer geworfen haben sie nochmal betont, war eine Requisite und keine echte Waffe. Allerdings schlug Bill Murray aus Versehen einen der Piraten, einen der Schauspieler K.O., der dann über Bord ging.
Passiert ja öfter sowas im Film.
Ja, aber er ging gleich über Bord.
Ach so. Und also der Schauspieler mit seiner Knarre.
Ja, und die Waffe fiel dann irgendwo hin und sie dachten, die ist über Bord gegangen und sie mussten den Dreh unterbrechen und die Polizei rufen. Und sie durften so lange nicht weiterfilmen, bis das aufgeklärt war, wo diese Waffe abgeblieben ist. Das hat eine ganze Zeit gedauert. Sie sind mit dem Hubschrauber gekommen.
Und konnten die Waffe vom Hubschrauber aus im Meeresgrund nicht sichten.
Ja, stimmt, die ist doch ins Wasser gefallen, aber das war tatsächlich nur 7 Meter tief da in der Gegend.
Okay.
Und so hatten sie denn relativ Meter. Schnell wiedergefunden. Das Schiff ist aber jetzt doch etwas hinüber, da sie ja auch kleinere Explosionen auf dem Schiff haben und es hinten auch noch gebrannt hat, müssen sie jetzt einen Notruf senden.
Aber warte mal, sie sind doch da alle gefesselt und irgendwann entscheidet sich doch Steve da einzugreifen. Dann, ne? Und
das war das, so, genau, ja. Richtig. Genau.
Aber habt ihr gemerkt, dass da die Farbstimmung wechselt?
Erst ja, das stimmt. So als sie gefangen wurden, war plötzlich alles nur noch blau.
Und als er sich dann entschließt, irgendwie einzugreifen, ist es irgendwie
bunter geworden.
Ja, genau.
Wie deutet er das?
Das haben sie auch im Audiokommentar gesagt, dass sie darauf geachtet haben. Ab dem Moment, wo die Piraten an Bord kamen, war alles nur noch blau und kalt.
Ja.
Und ja, in dem Moment, wo er sich wehrt, wird es wieder bunt.
So, dann hat er wieder die Sache im Griff, ne?
Genau. Und an Tag 14 gibt's dann die Meuterei auf der Belafonte, weil sie alle nicht mehr so glücklich sind auf dem Schiff, da das ja nicht ganz ungefährlich ist bei denen.
Ja, und die ganzen Praktikanten wollen ja dann weg. Bis auf einen, der mit der Schulter
wurde. Sie haben zwar ein Essen ausgegeben gekriegt, zur Feier des Tages, weil sie sich befreien konnten, haben da Hummer auf dem Tisch und das tollste Essen, aber die sitzen alle davor und sagen, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Aber dann kommt schon das Schiff von Operation Hennessy zur Hilfe. Und das Erste, was Steve sagt, ist, versteckt die Koffer, die wir geklaut haben. Steve ist dann auf dem Schiff von Hennessy. Und was witzig ist, er hat oben eine seidene Couch, eine gelbe seidene Couch stehen, auf der er sitzt, in seinem weißen Mantel. Und wenn sie ihn filmen, ist es auf seinem Schiff auf See. Und der Gegenschnitt auf Steve wurde 3 Monate später gedreht im Studio.
Ja, man sieht trotzdem die Schulter von Jeff Goldblum.
Der schon, ja.
Den haben sie ja auch wieder benutzt. So, aber okay. Er musste halt, wenn er auf seinem Sofa saß, damit man hinten links und rechts das Meer sieht.
Ja, es ist auch nicht nur das, weil da diese Paseng oben, die wackelt richtig im Wind.
Ja.
Und die Haare wehen so ein bisschen und bei Steve, wenn die Einstellung ist, ist alles windstill.
Außerdem haben die Piraten ihren dreibeinigen Hund vergessen, der jetzt zur Besatzung von Steve gehört seitdem. Sie hatten beim Dreh 3 dieser 3-beinigen Hunde, wo ich mir frage, ob es irgendwo einen Laden gibt mit 3-beinigen Hunden.
Die wackeln aber nicht.
Der lief auch unheimlich schnell, ne?
Gewöhnen sich schnell dran, die Tiere. Wir hatten ja auch mal einen Kater, der halt ein amputiertes Bein hatte, weil er Krebs hatte. Und das geht recht schnell. Die Tiere können da sehr schnell mit umgehen. Ja. Sind auch sehr, sehr schnell, wieder sehr schnell. Also es hat mich gewundert, wie der dann auch schon durch die Gegend gepäst ist nach ein paar Monaten. Die machen
das Beste drauf. Die jammern nicht so rum wie wir, wenn wir
genau
ein Bein haben.
So ist es, genau.
Und die Hunde hatten auch alle verschiedene Gangarten. Und die mussten darauf achten, dass das nicht auffällt. Ist das immer so Film, dass man nicht merkt, dass das verschiedene Hunde sind. Und jetzt kommt die Rede von Steve.
Genau. Alle, die gegen mich sind.
Wie ging der Satz? Das kriege ich nicht mehr zusammen.
Alle, die gegen mich sind, treten einen Schritt vor über die Linie auf mich zu.
Nee, gerade nicht.
Oder so, doch.
Nein, das war so eine doppelte Verneinung, war das irgendwie. Und
alle, die nicht gegen mich sind, treten nicht über die Linie.
Genau, irgendwie sowas war das. Und, genau. Und natürlich, Klaus ist natürlich, will für ihn sein und tritt einen Schritt nach vorne.
Ging stolz nach vorne und sagt, bist du dir sicher? Natürlich bin ich mir sicher.
Ja, komisch, dass der einzig Deutsche hier als Witzfigur da angestellt wird.
Das ist aber was ganz Neues in anderen amerikanischen Filmen.
Kommt ja nie vor.
Immerhin ist es kein Nazi.
Dafür ist es die Abrechnung mit den Nazis.
Heißt immerhin Klaus Daimler.
Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Also, wer nicht gegen mich ist, überquert nicht diese Linie. Wer es ist, schon. Ich liebe euch alle. Ganz sicher?
Ja, Captain.
Das verstehe ich nicht. Wieso?
Was heißt wieso? Warte mal, was soll er mir machen? Es hieß, wer die Linie überquert?
Wer die Linie überquert, will gehen.
Ah, nochmal von vorn. Ich hab's bis verstanden.
Okay, dann fangen wir nochmal an, sagt er, geht wieder zurück. Aber die meisten Praktikanten oder alle Praktikanten.
Alle Praktikanten gehen. Ja, bis auf den halt mit der Schulterverletzung, ja, genau.
Aber den hatte er noch nicht so auf dem Zettel. Und er ist immer auch fair zu den Praktikanten und sagt, ich werde in euren Papieren nicht schreiben, dass ihr durchgefallen seid.
Genau.
Sondern dass ihr abgebrochen habt.
Ihr seid nicht durchgefallen, ihr habt nur abgebrochen. Ja, aber das Schöne ist, dann sagt er.
Ach ja, er hat gesagt, hör zu, wer nicht gegen mich ist, ja, der tritt jetzt nicht über diese Linie.
Ja, genau. Ja, aber bei den Praktikanten, da sagt er, wie gesagt, der eine, denn, dass er ihm helfen will, den, dass ihm helfen will, den Hai zu finden. Und Steve ist ja so gerührt davon, dass er ihm mal die Schulter drückt, bevor die Machete drin war. Das war auch eine schöne Szene.
Ja, da merkt er wenigstens, dass er berührt wurde.
Ja, und Steve nie wirklich aufpasst, was passiert.
Genau. Ja,
das sind die Crew eigentlich egal ist.
Wie du schon sagtest, dass seine Geschichte ihm eher wichtiger ist wie alles andere. Aber auch die Reporterin Jane beschließt, das Schiff zu verlassen. Die war zwar nicht dabei. Er fragte eben, bist du auch über die Linie gegangen? Welche Linie? Ich war gar nicht dabei. Und Steves Sohn hat ihr aber schon mal 50 Briefe mit Rückumschlag fertig gemacht, damit sie...
Und je drei Blätter
mit Papier
drin.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, hat er gesagt.
Frankierte Umschläge mit drei Blatt Papier drin.
Hat er einen Bordkiosk gekauft.
Also, er hat auch alle bekommen.
Wann spielt dieser Film überhaupt? Ne? Also selbst 2004 hatten doch eigentlich alle
es sollte
schon weiter wenigstens Handys und Smartphones. Und
ja, stimmt. Sie hatten aber auch Smartphones dabei teilweise. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das spielen sollte.
Also es spielt, glaube ich, in so einer abgekoppelten Zeit. Mhm. In so einer Retro.
Früher geht
genau,
nicht.
In so einer Retro-Gegenwart.
Weil viele Sachen waren sehr retro.
Also das Radarsystem, das war schon TFT-Monitor, also Flachbildschirme.
Ja.
Aber
die Funkanlage.
Genau, aber jetzt zum Beispiel ihr Diktiergerät.
Also sie filmen ja auch alle noch auf Filmmaterial. Richtig. Und so.
Genau.
Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Was für so
ihr Kassettenrekorder ist ja ein richtiger Klopper mit dem Mikrofon.
Ja, das waren diese alten Kassettenrekorder, noch als
70ern, ja. Genau.
Die so ein bisschen aussahen wie die Tricorder von Raumschiff Enterprise.
Ja, genau.
Eher so eine Fantasie-Gegenwart.
Ja.
Ja, die Geräte waren halt immer so, wie es gerade passt. In der nächsten Szene sieht man jemanden mit einem Fernglas, was auch sehr interessant ist, das aus Imperium schlägt zurück.
Mhm. Aber ist es genau das oder haben sie so ein bisschen nach?
Sie haben es nachempfunden.
Es sieht aus wie das, was sie auf Hoth benutzen, dieses Monopolar. Genau.
Und auch wenn man sieht, wer da durchguckt, das Bild sieht auch fast genauso aus.
Ja, in so einer schlechten Videoqualität.
Ja, genau.
Also wenn man durch ein richtiges Fernglas gucken würde, wird es wesentlich besser.
Ja.
Das ist aber oft so in Science-Fiction.
Das haben die extra gemacht. Die haben jetzt wirklich nur eine Videokamera gefilmt dann, damit es diesen Look halt hat. Genau, diesen grisseligen Look.
Aber das ist oft so, was ich mal komisch finde, dass wenn sie in irgendwelchen weiten Zukunftsfilmen durch Fernleser gucken, wo immer das Bild unscharf ist, wenn du durchguckst. Mhm. Und das immer am Krusseln ist oder sowas. Das müsste doch eigentlich 3D und weiß der Teufel was sein.
Oder Hologramme immer so eine Störung haben. Das ist ein Hologramme sind.
Genau. Der gebrauchte Look von Star Wars.
Ja, aber es ist ja noch was anderes.
Ja. Aber es ist ja trotzdem weit fortgeschritten, auch ja, wenn es gebraucht ist. Ja, es ist
trotzdem irgendwie so...
Es muss ja funktionieren. Es
ist trotzdem alt.
Halt ja, geworden. Ja, genau. So genau.
Es würde aber...
Das ist nicht so richtig.
Aber wenn man es genau nimmt, würde es auch blöd aussehen, wenn das total scharf wäre.
Mich hat das nie gestört, dass die Hologramme überall geflackert haben.
Nö, das nee. Ach hier, da sieht man das Gerät nochmal.
Ja, das sieht ähnlich aus. Oder?
Ich glaube, bei Imperium ist die Linse in der Mitte, ne?
Ja, die ist in der Mitte, genau.
Und sieht eher auch wie so eine Feldflasche aus.
Ja. Ja. Jetzt haben wir Tag 20 und sie wollen zur Frau von Steve, weil sie dringend wieder Geld brauchen, um weitermachen zu können. Steve. Und sie wohnt im welchen Hafen?
Port Monet.
Wir sind übrigens schon 20 Tage unterwegs und Steve braucht 2 Stunden, um zu ihrem Haus nach oben zu kommen. Das ist etwas ein beschwerlicher Weg. Und er redet mit ihr durch den Zaun. Und auch hier war sie nicht da, sondern er hat alleine geredet. Und den Gegenshot von ihr haben sie erst am nächsten Tag gedreht, weil sie keine Zeit hatte.
Einer der aufwendigsten Filmtricks.
Ja.
Und als Steve zurück aufs Schiff kommt, ist Jane immer noch da und schon wieder im Bett mit seinem Sohn. Und jetzt ist er endgültig genervt und will also schon nicht mehr, dass sein Sohn noch die Uniform des Schiffs trägt. Aber er sagt, er hatte eigentlich gar nichts anderes zum Anziehen dabei.
Genau.
Und einen Augenblick später kommt seine Frau und gibt das Geld, denn sie hat reiche Eltern, beschließt doch, denen zu helfen. Nachdem der Versicherungsfuzzi eine Nachricht geschickt hat, die aber eigentlich völlig sinnlos ist. Wie finden Sie ihn eigentlich noch?
Anhand der Hintergrundgeräusche.
Genau, weil sie die Hintergrundgeräusche erkennt, irgendwie seltene Tiere im Hintergrund und sowas alles. Und
ja,
deswegen konnte sie es eingrenzen auf irgendwie
der Radius, gemessen an der Zeit der Entführung. Und
genau, dann hat sie da so eine Inselgruppe rausgefunden.
In der das Hotel Zitronen, das verfallene Hotel Zitronen sich befindet. Und während sie hier unten sitzen, sieht man im Hintergrund immer noch jede Menge Koffer von Operation Hennessy.
Sie hätten einfach die Schriftzüge überkleben können.
Genau. Oder jetzt genau wie beim Uwe machen können, einfach durchstreichen und sie so runterschreiben. Das wäre konsequent gewesen. Keiner gemerkt.
Aber das dauert auch 7. Jetzt sind wir schon Tag 27, wenn sie zu dieser Insel ankommen. Vergeht immer eine Menge Zeit, was man gar nicht so mitbekommt.
Sie fahren Entfernung auf See.
Das ist, fahren ja nicht so schnell, die Schiffe.
Mensch, wie ein Glück, dass der Film nicht in Echtzeit ist.
Ja, sonst wären wir jetzt 27 Tage dabei.
Das wurde ja früher oft gemacht, ne? Film in Echtzeit.
Unterwegs stoßen sie noch auf ein weiteres Opfer der Piraten.
Das Schiff von Operation Hennessy zum Beispiel.
Guckt noch mit dem Bug voraus aus dem Wasser. Aber sonst ist davon nichts mehr übrig.
Heute haben wir eins seiner Opfer vor der Küste von Ping 3 entdeckt. Von unserem Kollegen Alistair Hennessy und seiner Crew fehlt jede Spur. Bei Sonnenaufgang gehen wir an Land.
Als nächstes sieht man, wie sie die Insel stürmen mit der Musik von Mark Mottersbaugh, heißt er, glaube ich, der ein Musiker der Gruppe Devo ist, einer der Gründer sogar. Und die Musik ist doch sehr
speziell.
Speziell, ja.
Also passt eigentlich das nicht zu so dieser Strand-Action-Szene eigentlich, aber war schon witzig.
Diese Insel, laufen durch ein kleines, modriges Gewässer und Steve ruft, sie sollten alle mal stehen bleiben.
Und sich hier untersuchen, ob sie, diese, was war das, Schlammigel oder
Schlamm,
so.
So eine Art Blutigel.
Oh Scheiße, Sumpfegel, alle mal herhören, sucht euch nach Sumpfegeln ab und entfernt sie. Niemand sonst hat welche, ich bin der Einzige, was soll das?
Sollen sie sich alle abmachen, weil er total bedeckt ist von diesen Viechern?
Aber er ist der Einzige.
Merkwürdigerweise. Der Haufen ist sowieso sehr seltsam anzusehen, der da die Insel stürmt. Und dieses alte Hotel Zitronen. Das ist eine alte Hotelanlage mit einem alten Swimmingpool davor, was immer ganz interessant ausgesehen haben muss.
Das muss auch irgendwie tatsächlich eine verlassene Anlage gewesen
sein.
Das
sah so ein bisschen
so aus. Das war keine Kulisse.
Die werden sie nicht dafür gebaut haben. Da haben sie das.
Sah nicht so aus.
Vorhandene genutzt.
Aber es gibt es ja in solchen Regionen öfter, dass sie da irgendwie so planen, Luxushotels zu bauen und dann
kommt halt keiner.
Entweder kommt keiner oder das Geld geht dann mittendrin aus. Ja. Gibt es ja auch in Brasilien diverse Häuser, die ja nur halb gebaut sind.
Während sie diese Insel gestürmt haben, musste Bill Murray die Dreharbeiten verlassen für einen Tag. Und er ist mit dem Hubschrauber abgeholt worden, um zur Golden Globe-Verleihung zu fliegen. Er gewann da einen Golden Globe für seine Rolle in Lost in Translation.
Ja. Auch schöner Film.
Währenddessen haben sie auf der Insel weitergedreht, die Szenen, in der er nicht zu sehen ist. Und die Szenen wird ihm dann nachgeholt, zwei Tage später. Sie stürmen das Hotel und stellen fest, dass absolut überhaupt niemand da ist. Und Steve schimpft über jemanden.
Scheiße! War die falsche Spur. Mist. Okay, nur nicht den Mut verlieren. Wir haben noch zwei weitere Ping-Inseln, die wir absuchen können. Ich weiß nur nicht, ob unser Sprit dafür reicht. Verdammt, Steve! Ist doch kacke. Ich bin enttäuscht von mir.
Einen Augenblick später fällt Steve eine Treppe runter und überschlägt sich dabei. Und der Regisseur sagt, in dieser Szene sieht man, dass ich nicht sehr viel Erfahrung mit Actionfilmen habe, denn das ist wohl einer der schlechtesten Stunts der Filmgeschichte gewesen.
Ja, aber passt in die Szene oder auch in den Film.
Ja, auch das hat er hinterher noch gesagt. Es passte halt zu diesem Film. Aber ein paar Räume weiter sitzen doch die Piraten, die sie erst gar nicht entdeckt haben. Und Hennessy ist noch am Leben, der mit den Piraten gerade pokert, glaube ich. Ne?
Mhm.
Er sieht Steve und sagt, hey, du bist hier, um mich zu retten.
Steven, rettest du mich?
Sort of. Genau. Steve steht eigentlich nur an der Tür und guckt blöd. Und die Piraten gucken ihn erstmal blöd an, bis irgendwie überhaupt was passiert.
Ja, weil er hat ja überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt noch jemanden zu finden.
Genau.
Und es sind ja eine Menge Piraten. Wie viel sind das? 10, 15? Die dann alle auf ihn schießen.
Aber nicht treffen.
Nee, keiner trifft.
Sind alles Sturmtruppler.
Sturmtruppler wäre, ja. Aber er schießt auch wie blöd.
Und er trifft. Aber Hennessy wurde auch getroffen.
Hennessy wurde als erstes
als erstes, genau, als erste Schuss.
Als sie sehen, dass Steve... bevor sie auf ihn schießen, schießen sie erstmal auf Hennessy.
Genau. Der kippt ja mit dem Stuhl nach hinten.
Und der Rest seiner Truppe ist draußen.
Für die Schüsse und wartet.
Und guckt in die Richtung, aus der die Schüsse kommen. Doof aus der Wäsche. Und hoffen, dass keiner auf die Idee kommt, da hinzugehen. Aber sein Sohn geht mit Klaus hin und sprengt einen Teil des Hotels in die Luft. Und auch einen Teil der Piraten. Hennessy ist auch wieder unterwegs mit seinem blutüberströmten T-Shirt. Und am Strand sitzt irgendein Junge, der ein merkwürdiges Tier über dem Feuer röstet.
Krebs.
Sieht aus wie ein Riesenkrebs irgendwie.
Ja, das sind die Flusskrebse auf den Philippinen. Ja, die haben wir auf den Philippinen auch gegessen. Das sind so große Flusskrebse.
Das ist ja völlig unrealistisch, dass hier was Realistisches passiert. Nebenbei sprengen sie noch das Schiff der Piraten in die Luft.
Eins davon, weil mit dem anderen fliehen sie ja.
Genau. Stimmt, ja. Die sind ja nicht mit dem Schiff hingekommen, sondern zu Fuß mehr oder weniger, also geschwommen.
Mhm.
Was passiert jetzt eigentlich noch? Warum wollten sie eigentlich wegfliegen? Wollte er ihn verlassen? Oder?
Die wollten Auskundschaften.
Genau, sie wollten Auskundschaften, ob sie von oben den Hai sehen können.
Ach ja.
Und sie sehen ja auch diese Red Snapper. Von oben.
Stimmt,
vom Helikopter aus.
Und darum steigen sie in den Hubschrauber.
Der so oft gewartet wurde schon. Ja.
Ja, sie hatten zwei Hubschrauber. Auf einem stand eine Warnung drauf. Nicht für den normalen Gebrauch okay. Zugelassen.
Aha.
Der ist auch abgestürzt.
Ach so.
Auch in Wirklichkeit. Ist aber keinem was passiert.
Schön.
Und jetzt fliegt Ned mit Steve los. Aber vorher sagt Klaus noch dem Ned, dass er doch auf seiner Seite ist und dass er ihm vergibt, weil er ihn unter den Delfinen gesetzt hat.
Ja, weil man muss auch davor erwähnen, dass Ned ja eine neue Flagge fürs Schiff gemacht hat oder für das Team, neues Logo. Und da hat er dann halt eben auch Klaus mit verewigt und sich.
Und dann auch noch Da Klaus besonders stolz drauf ist.
Unter dem Delfin.
Ja.
Danke, dass du mich auf die Flagge draufgesetzt hast.
Keine Ursache, Klaus. War mir ein Vergnügen.
Ja, aber du hast mich unter den Delfin gestickt und du sollst wissen, wie viel mir das bedeutet.
Schön, dass du dich so darüber freust.
Du hast mir zugehört. Ich freue mich nicht nur. Verstehst du?
Ja, ich verstehe. Danke, Klaus.
Hubschrauber zeigt jedenfalls Steve seinem Sohn halt den Brief, den er immer bei sich trägt. Und zwar ist genau der Brief, den er ihm geschickt hat als Kind.
Dass er wohl an ihn gedacht hat.
Die ganze Zeit, ja. Genau.
Und dass er den Brief immer bei sich hatte. Happy End! Nein, natürlich stürzt der Hubschrauber jetzt ab. Und Ned stirbt tatsächlich. Kingsley, Ned, sie suchen. Stirbt in den Armen von seinem möglicherweise Vater. Und in der nächsten Szene sieht man schon, wie Ned eine Seebestattung bekommt. Auf der einen Seite stehen die Schauspieler und auf der anderen Seite stehen unter anderem der Bruder des Regisseurs, der seine Mütze auf den Sarg legt.
Einer der Kollegen von...
Genau, die Piloten.
Ist er ein Pilot? Ja,
er ist, Pilot, ne? Genau, was war das? Kentucky Air oder das, ja. Genau.
Ja, er bekommt seine Seebestattung und ihren Namen vergesse ich immer.
Eleanor,
ja, ist unter Wasser. Die haben ja unter Wasser so eine Art Aussichtskuppel mit kleinen Fenstern und sieht den Sarg an sich vorbeifliegen. Diese Aussichtskuppel haben sie auch besonders mit Absicht unrealistisch gemacht.
Okay.
Dass das ein bisschen, sollte ein bisschen seltsam aussehen. Herein. Und in der nächsten Szene gibt es wieder etwas, was dieser Regisseur häufig tut, immer alle Darsteller in einer letzten Szene nochmal zusammen in einem Raum auftreten zu lassen. Die sind alle unten im Schiff und trauern um
Ned.
Um Ned und empfangen jetzt aber wieder das Signal vom Jaguar-Shark und...
Hat jemand Lust auf eine Spritztour?
Steigen alle zusammen in das U-Boot, Signal zu verfolgen. Wir sind jetzt bestimmt mit 15 Leuten in diesem U-Boot.
Und das nur für 6 Personen zugelassen. Was ist, ne?
Schild vorne steht.
Vor allem, wenn man es oben am Deck sieht, von der Seite, wirkt es doch sehr klein, aber es scheint sehr breit zu sein.
Ja, genau.
Sieht aus wie so ein UFO irgendwie.
Ja, es sieht irgendwie UFO-artig aus.
Das ist ja auch das, was auf jedem Cover, auf jedem Plakat immer zu sehen ist. Wenn
sehr breit, genau, von vorne die Frontansicht, ja.
Es hat so viele kleine Fenster, wo die Insassen nach draußen gucken und ständig irgendwelche seltsamen Tiere beobachten, die vorbeischwimmen, wieder seltsame Dockburschen.
Ist eigentlich ein Autoklav?
Fische.
Wie hießen die? Schneid es bitte raus, wenn ich Quatsch rede. Aber ist nicht ein Autoklav? Was? Na, dieses U-Boot. Diese Art von U-Boot. Ich guck mal. Ich wollte mal einen Fachbegriff fallen lassen.
Guck einfach schnell nach.
Ja. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird.
Ist auch witzig, wie Jeff Goldblum rausguckt und dann seine Kameraschildkröte dann erblickt.
Ach ja.
Die nochmal kurz ins Bild zwinkert. Genau.
Eine Schildkröte mit einer Taschenlampe auf dem Kopf irgendwie.
Genau, Lampe auf dem Kopf und hinten hat sie so einen Aufbau, wie so ein U-Boot-Turm.
Ich meine was anderes, aber es klingt so ähnlich.
Das muss wohl eine von meinen Kameraschildkröten sein. Ja,
die überlebt hat.
Als wenn es da irgendeine gibt, die auch so rumschwimmen würde.
Ist das meine? Ich glaube, eine meiner Forschungsschildkröten hat überlebt.
Ja, dann kommen diese Red Snapper wieder, die da vorbei.
Was immer das schwimmt. Vorzeichen des Hais ist. Und dann ist auch schon der Jaguar-Hai da, der auf sie zuschwimmt. Man sieht auch, wie riesig der ist. Der ist ja doppelt so groß wie das U-Boot.
Mhm.
Schnappt sich den Strass, wie heißt der noch?
Der Strass-Thunfisch. Strass-Thune.
Ein Strass-Thunfisch, ja, mit vielen kleinen bunten Steinen dran.
Ich habe einen Strass-Schuppentuna als Köder im Schlepptau.
Und jetzt sehen alle, dass Steve nicht gelogen hat und sich die Geschichte nicht ausgedacht hat, weil der Hai wirklich da ist. Und er beschließt auch, den Hai nicht mehr zu töten und findet seinen Frieden damit.
Frag mal, ob der Hai ihn vielleicht erkannt hat.
Feuerwache, ob der Heimlich vielleicht erkannt hat?
Ich habe es etwa. Und wir, das ist Klaus.
Sind wir hier drin sicher?
Glaube ich kaum. Willst du ihn noch in die Luft springen? Nein, wir haben sowieso keinen Dynamit mehr.
Er ist wunderschön, Steve.
Ja, ganz schön toll, oder? Ob er wohl noch weiß, wer ich bin?
Und alle, die im U-Boot sind, legen Steve die Hand auf die Schulter, sozusagen, um ihn zu trösten.
Ja.
Der Hai übrigens wurde auf so einem Gestell montiert für so eine Kamerafahrt, ne? Wie, genau wie bei Star Wars von ILM.
Ja.
Damit er eben übers Schiff rüber schwimmen konnte und sowas alles. Und hinten wurde dann dynamisch der Schwanz noch bewegt.
Ach so.
Das war auch alles so ein...
Also kein Stop-Motion-Hai?
Nein. Der war, also in dem Bereich kein Stop-Motion, genau. War
kein Stop-Motion?
Nee.
Nee,
der war auf so einem Roboter-Gestell befestigt und dann...
Er bewegte sich auch nicht so ruckartig
wie bei Stop-Motion. Genau.
Und da sind wir schon am Schluss, wo der Film von Steve mit der ganzen Geschichte, die wir miterlebt haben, gezeigt wird. Und in der Loge, wo seine Besatzungsmitglieder sitzen,
ist sein fehlt Sitz nur frei. Einer.
Genau. Steve ist nicht dabei, weil er wahrscheinlich
draußen
es nicht ertragen kann, nochmal zu sehen, wie sein Sohn stirbt.
Wir beenden dieses Abenteuer, doch erneut haben wir ein Mitglied unserer Crew verloren. Es handelt sich um meinen Sohn und Finanzpartner. In unserem ledierten Schiff treten wir die Heimreise an.
Und er sitzt draußen auf einem roten Teppich, neben dem Jungen, der ihm damals dieses
Seepferdchen
in der Tüte geschenkt hat.
Genau.
Irgendwann hört er den Applaus, nachdem der Film so vorbei ist.
Ziemlich großer Applaus sogar.
Ja. Und er nimmt den Jungen auf die Schulter und geht eine große Treppe mit einem roten Teppich hinunter und die ganzen Zuschauer gehen hinter ihm. Eine schöne Szene. Auch schon die letzte Szene.
Nee, die letzte ist ja eigentlich, die letzte Einstellung ist ja, wie sie alle wieder in ihren Schiffsklamotten rumrennen und dann ja, einer das immer wieder dazukommt. Achso, das ist schon Abspann, okay.
Die nächste Szene ist ja der Abspann.
Stimmt.
Der dem Abspann von Buckaroo Banzai nachempfunden ist.
So ein bisschen,
war
genau.
War das mit Absicht?
Das war mit Absicht, ja. Es sollte eine Art Hommage sein, weil er das damals schon großartig fand, dass er es alleine da geht und immer ein Schauspieler dazu kam bei einer schönen Musik.
Ja.
Am Ende kommen sie am Schiff an, gehen alle auf das Schiff und währenddessen der Abspann weiter.
Inklusive Alistair.
Genau, alle, die mitgespielt haben, ja. Auch die, die während des Films gestorben sind. Ist ja nur eine.
Ja, stimmt.
Danach sieht man noch einmal die Bühne, wo der Musiker sitzt, der die Lieder von David Bowie auf Portugiesisch gesungen hat, während er ein Lied von David Bowie auf Portugiesisch singt. Toller Satz. Ja. Und so nimmt der Film sein Ende.
Komisch.
Wisst ihr noch, wann ihr den Film das erste Mal gesehen habt? Im Kino oder?
Im Kino.
Ja, stimmt, wir haben ja vorher drüber geredet. Ja. Wir haben die ja gesehen.
Wie gesagt, ich habe ihn im Abaton gesehen, weil ich den auf Englisch sehen wollte.
Ja.
Und im Abaton gab es ihn halt auf Englisch mit deutschen Untertiteln.
Und das war schwer ranzukommen heutzutage, habe ich festgestellt. Auf DVD kriegst du ihn nachgeschmissen, aber auf Blu-ray zwischen 50 und 70 Euro.
Aber dann auch nur so ein Import irgendwo, ne? Also ich habe jetzt keine reguläre Version gefunden.
Nee, die deutsche Version gar nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es den gar nicht auf Deutsch und auf Blu-ray.
Kann sein, wahrscheinlich lohnt sich das einfach nicht.
Nee, so.
Weil die Nachfrage
ist ja eher so ein Nischenfilm, ne? Genau.
Das stimmt, ja.
Da gibt es doch ganz andere Filme auf Blu-ray.
Das stimmt
allerdings. Ja, manche erscheinen, da fragt man sich wirklich, wer kauft sowas. Aber scheinbar. Ja, da sind wir wieder durch. Als nächstes haben wir wieder eine Jahreszahl vor uns. Denn nehmen wir uns das Jahr 1962 vor, wo es auch viele interessante Sachen gibt. Unter anderem Atari.
Ach, mein Lieblingsfilm von 1962.
Das ist wirklich der Lieblingsfilm.
Von 1962, ja.
Ein Vorgucker.
Demnächst gibt es wieder eine Liste und ihr könnt euch schon mal aussuchen, was euer Lieblingsfilm des Jahres ist. Diesmal habt ihr etwas mehr Zeit zum Überlegen. Und bis dahin.
Auf Wiederschauen.
Auf Wiederschauen, ja.
Werde ich hören.
Bis zum nächsten Mal und Danke, dass ihr uns zugehört habt, wenn jemand zugehört hat.
Und nicht eingeschlafen ist dabei. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Das Sofa IMAX kehrt zurück mit Smokey and the Bandit, ein ausgekochtes Schlitzohr.
Dieser Podcast enthält eigene Musik, sowohl auch Musik- und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts, um sich deutlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Rechte liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben. Auszüge aus dem Film Die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Auszüge aus dem Soundtrack Die Tiefseetaucher von Mark Mothersbaugh.